Ja, schlag doch mit mir auf den Philipperbrief. Wir lesen weiter ab Vers 21 bis Vers 26. Letztes Mal hatten wir uns angeschaut, wie Paulus in Bedrängnis ist, im Gefängnis. Er schrieb ja diesen Philipperbrief aus seiner Gefangenschaft in Rom. Wir hatten uns angeschaut, wie er in Bedrängnis ist unter Brüdern. Und jetzt lesen wir davon, dass er Lebensfrucht bringen möchte, aber auch Todeslust hat. Das ist auch der Titel der Predigt, Lebensfrucht und Todeslust. Philipper 1, ab Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich wird in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Ja, ganz kurz drei Punkte, die wir hier betrachten wollen. Das erste ist, das Leben eines Christen ist Christus. Zweitens, das Sterben eines Christen ist Gewinn. Und drittens, das Wirken eines Christen bringt Frucht. Zunächst mal erstens, das Leben eines Christen ist Christus. Peter Schild erzählte in seiner Predigt, die er zu diesem Text auch schon mal gehalten hat, davon, dass er mal in Tübingen war und in Tübingen an einer Straßenecke vorbeiging, wo sich vor über 170 Jahren etwas zugetragen hat. Und zwar war damals ein junger Theologiestudent, Ludwig Hofacker, gerade mal 22 Jahre alt in Tübingen, und er spazierte an einer Häuserecke vorbei. Es war Sommer, es war gegen Mittag, und dort erlitt er einen Sonnenstich und er brach zusammen. Und dieser Zusammenbruch, der war der Beginn von einem schweren Nervenleiden, das dieser junge Mann fortan hatte. Er wurde dennoch Prediger, doch das war alles andere als leicht, denn er durchlitt einige Krankheitsphasen. Es ging ihm teilweise so schlecht, dass er ans Bett gefesselt war, dass er nicht mal raus konnte an die frische Luft. Und das zog sich manchmal über mehrere Monate hinweg. Er wollte gerne arbeiten, er konnte es nicht. Später kam Tuberkulose hinzu. Ein Finger wurde amputiert, dass er nicht mehr Klavier spielen konnte. Wassersucht quälte ihn. Und schließlich starb er im Alter von gerade mal 30 Jahren, so alt wie ich heute bin. Er hatte gerade mal 8 Jahre Zeit als Prediger und die Hälfte davon konnte er nicht mal arbeiten. Also eine Handvoll Jahre, wo er überhaupt dienen konnte, und das in großer Schwachheit, häufig in Schmerzen, wenn er auf der Kanzel stand. Und er wusste, dass er bald sterben würde, und deswegen hielt er jede Predigt, als sei sie seine letzte. Er predigte sehr eindringlich, sehr klar, sehr leidenschaftlich, und er predigte nur eines, nämlich Christus, und er rief zur Buße und zum Glauben an ihn auf. Nun könnte man denken, dass bei so einer Handvoll Jahre denn nichts Großes dabei rauskommen würde, aber Gott gefällt es, durch die Schwachen zu wirken. Und dieser Ludwig, er wurde von Gott gebraucht, um eine Erweckung zu bringen in dem Schwabenland. Wisst ihr, wenn Ludwig predigte, dann kamen tausende Menschen von überall hermarschiert, um ihn zu hören. Er hatte Probleme, überhaupt zur Kanzel zu kommen. Die Leute, die stellten von außen Leitern an die Kirchenfenster, um irgendetwas von der Predigt mitzubekommen. Zahlreiche Menschen, sie bekehrten sich damals unter seiner Verkündigung. Jemand schrieb über ihn, kurz und leidvoll war sein Erdenweg. Auf wenige Jahre beschränkte sich die Zeit seines Wirkens, aber die kurze Spanne war voll leuchtender Segensspuren und sie sind bis heute nicht erloschen. Ja, es gibt immer noch Menschen, die Predigten von Ludwig Hofacker lesen und davon profitieren. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass dieser Ludwig sich häufig danach gesehnt hat, abzuscheiden, so wie Paulus es hier sagt, beim Herrn zu sein. Aber er entschied sich dazu, die Zeit, die er noch hat, diese Zeit dafür einzusetzen, Jesus Christus zu bezeugen, im Leben und im Sterben, ihn groß zu machen. Dieser einfache, schwache junge Mann mit einem schweren Nervenleiden, er wurde zu einem Segen für unzählige Menschen. Denn er entschied sich dazu, sein Leben nicht zu verschwenden, sondern sein Leben auszugießen für den einen, der es wert ist, Jesus Christus. Ja, unser Predigttext macht uns auch Mut, dies zu tun. Kurz zur Erinnerung, ja, Paulus hat diesen Brief im Gefängnis geschrieben und zwei Dinge konnten ihm passieren. Wir hatten es letztes Mal auch schon erwähnt. Entweder seine Freilassung oder seine Hinrichtung. Er war also in einer lebensbedrohlichen Situation. Wenn wir an den Psalm 90 denken, so wie Luther ihn übersetzte, heißt es dort, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, plötzlich denkt man mal nach, wozu lebe ich eigentlich? Was kommt danach? 10 Menschen von 10 Menschen sterben. Viele verdrängen diesen Gedanken, aber es macht uns weise zu überlegen, dass wir nur eine bestimmte Zeit auf dieser Erde haben und dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Ludwig Hofacker, er entschied sich, seine Lebenszeit für den Herrn Jesus Christus einzusetzen. Und so schreibt auch Paulus, das Leben ist für mich Christus. Ja, das ist dieser erste Punkt. Das Leben eines Christen ist Christus. Wir treffen uns ja heute hier als Glaubensgeschwister, um auf das Wort Gottes zu hören, um auf ihn zu hören. Aber was verbindet uns miteinander? Es ist nicht einfach nur eine gemeinsame Überzeugung, denn dann wäre unser Treffen nicht viel mehr als nur die politische Sitzung einer Partei, wie sie vielleicht im Bürgerhaus stattfindet, oder die Versammlung einer Hilfsorganisation wie Ärzte ohne Grenzen. Nein, uns verbindet nicht nur der Glaube an etwas, sondern der Glaube an jemanden. Nämlich der Glaube an eine Person, an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Und da wollen wir uns anschauen, das Leben eines Christen ist Christus und Christus ist der Ursprung dieses Lebens, unseres Lebens. Im Kolosserbrief schreibt Paulus den Kolossern, dass Christus der Schöpfer ist. Er hat alle Dinge erschaffen, von ihm kommt alles. Unser Leib, unsere Seele, alles was wir sehen, hat Gott erschaffen. Und auch das geistliche Leben, denn alle Menschen sind von sich aus geistlich tot. Jesus Christus, er ist der Einzige, der diese lebensspendende, lebenswichtige Verbindung zu Gott wiederherstellen kann. Im Johannesevangelium heißt es von Jesus, wer an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Johannes 11, 25 bis 26, wenn ihr das euch aufschreiben wollt. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Dieser Vers begegnete mir auch diese Woche, als ich in Dillenburg an der Baustelle vorbeigefahren bin von uns. Und da war eine christliche Gemeinde und da hing dieser Vers groß außen an der Straße für alle sichtbar. Ja, Christus ist der Ursprung unseres Lebens. Auch in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben im Überfluss. Und auch in Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Auch Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und auch 1. Johannes 5, 11 bis 13, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, Paulus weiß, er hat sein Leben, sein natürliches Leben, aber ganz besonders sein geistliches Leben durch Jesus Christus, durch seinen Retter. Er ist in sein Leben getreten. Er hat ihn bewahrt, indem er stellvertretend am Kreuz für seine Schuld gestorben ist. Paulus konnte sagen, ich habe ewiges Leben durch den Glauben an ihn, denn er ist das Leben. Also, warum sollte man jemand in den Himmel lassen? Die meisten würden sagen, weil ich ein guter Mensch bin. Aber Paulus sagt, es ist alles Dreck, was ich getan habe. Allein in Jesus Christus ist meine Rettung und mein Leben. Und das war auch Ludwig Hofackers Botschaft. Es war, du brauchst Jesus. Jesus, er ist unentbehrlicher als Brot, als Kleider. Du brauchst Jesus, wenn du nicht ewiglich sterben willst. Jesus ist der Ursprung und der Schöpfer unseres Lebens, auch des geistlichen Lebens. Aber zweitens, zweiter Unterpunkt, Christus ist der Inhalt des Lebens von Paulus. Alles drehte sich um Jesus. Ein Fußballer sagte einmal, Fußball ist mein Leben. Alles in seinem Leben richtete sich nach Fußball aus. Seine Gedanken, seine Kraft, wie lange er schläft, wie er seinen Tag gestaltet, wann er aufsteht, wann er ins Bett geht. Fußball ist sein Lebensinhalt. Für Paulus war das anders. Für Paulus war das Zentrum seines Dienstes, seines Lebens, war nicht Reisen, nicht Sport, nicht Musik, nicht Arbeit. Alles in seinem Leben war ausgerichtet auf Jesus Christus. Christus ist seine Leidenschaft, seine Freude. Er richtet alles in seinem Leben auf das Vorbild und die Lehre von Jesus aus. Alles, was er tut, tut er für Jesus. Selbst seinen normalen Beruf, wie ihr wisst, Paulus, der hat Zelte gemacht. Er war Zeltmacher. Und auch das hat er für seinen Lebensunterhalt getan. Aber das hat er auch getan für Jesus Christus. Also wenn du arbeitest, ja, dann arbeitest du für den Herrn, nicht für Menschen. Und Paulus hat das auch praktiziert, was er gepredigt hat. In Kolosser 3, Vers 17 schrieb er, alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Alles, was du tust, tu es für den Herrn. Auch das Alltägliche, die Routine, nicht nur Bibel lesen und Gebet. Und dann noch weiter, ein dritter Unterpunkt, Christus ist das Ziel seines Lebens. Paulus wusste, mein Leben soll in etwas münden. Allein auf Jesus zielt sein Leben ab. Er wünschte sich den Tag herbei, an dem er seinem geliebten Herrn und Retter in sein Angesicht schauen konnte und wusste, nun wird er ewig mit ihm zusammen sein. Und darum kann Paulus tatsächlich sprechen, Christus ist mein Leben. Hast du ewiges Leben? Hast du ewiges geistliches Leben? Durch Jesus Christus ist Jesus Christus der Inhalt deines Lebens, deine größte Freude, dein Alles? Ist Jesus das Ziel deines Lebens? Sehnst du dich nach ihm? Willst du bei ihm sein? Oder ist Jesus für dich nur eine Art Feuerlöscher, der in der Ecke steht, den man nur rausholt, wenn es brennt, wenn du in Not bist? Oder wie ein Ersatzrad im Auto, immer schön versteckt, aber wenn man mal stecken bleibt, wenn man Hilfe braucht, dann holt man diesen Ersatzreifen raus. Im Leben von manchen, die sich Christen nennen, ist Christus leider nicht sichtbar. Nur wenn man ein Notfall ist, dann spricht man ein Stoßgebet. Aber das ist Gotteslästerung, Jesus Christus so zu behandeln. Entweder ist Jesus Christus das Zentrum unseres Lebens oder er ist nichts für dich. Versuche ihn nicht als einen süßen kleinen Glücksbringer für deine Notzeiten zu behandeln. Das lässt er nicht mit sich machen. Jesus will nicht Teil deines Lebens sein, sondern er will dein Leben sein. Er will nicht eine Nebenrolle, sondern die Hauptrolle sein in deinem Leben. Alles andere ist seiner unwürdig, völlig unwürdig. Manche, die sich Christen nennen, sie hören nicht seine Worte, sie suchen nicht seine Nähe, sie haben ihn nicht lieb, sie sprechen nie über Jesus, sie denken kaum an ihn, sie richten ihr Leben nicht nach Christi Vorstellungen aus. Jesus ist nicht erkennbar in ihrem Leben. Wie sieht das bei dir aus? Die EAB Frankfurt, sie hat einen Leitspruch, der unterhalb auch von ihrem Logo steht. Da steht, Christus im Zentrum. Christus im Zentrum. Und damit ist gemeint, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Leben von jedem einzelnen Gläubigen, von jedem einzelnen Gemeindeglied. Soll Christus im Zentrum stehen? Kannst du wirklich sagen, ich lebe durch Christus, ich habe ewiges geistliches Leben durch ihn? Ja, mein Leben dreht sich um Jesus. Wenn ja, dann kannst du auch weitersprechen mit Paulus. Sterben ist Gewinn. Das ist der zweite Punkt. Das Sterben eines Christen ist Gewinn. In Vers 23 schreibt er, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Es ist weit besser. Wie kann das sein? Es kann sein, weil er sofort nach seinem Sterben bei Christus im Himmel ist. Das lernen selbst schon die Kinder im Kinderkatechismus, wenn es dann heißt, in der Frage, was geschieht mit den Gerechten, wenn sie sterben? Ihr Körper Richtig, ihr Körper wird wieder zu Staub und ihre Seele wird beim Herrn sein. Und zwar sofort. Sonst hätte Jesus am Kreuz zu dem Schächer auch nicht sagen können, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Ja, sofort. Also warum ist der Tod für Paulus ein Gewinn? Weil der Tod nichts anderes für Paulus ist als die Zugangstür zu seinem geliebten Herrn und Retter. Er macht die Augen hier zu und macht sie sofort bei Jesus wieder auf. Das ist weit besser. Im Himmel bei Jesus zu sein, ist weit besser, als auf der Erde zu sein. Wir sehen hier, Paulus, er hat diese völlige Gewissheit. Er zweifelt nicht daran, dass er bei Jesus sein wird. Hast du diese Gewissheit? Paulus fürchtet den Tod nicht. Er hat eine tiefe Gewissheit, eine große Vorfreude. Und das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Atheisten. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Atheist stirbt und wie ein Christ stirbt? Habt ihr jemals ein Sterbebett besucht von jemand, der an Jesus glaubt? Jemand, der nicht an ihn glaubt? Ich kann für mich bezeugen, dass ich letztes Jahr die Gelegenheit hatte, einen Bruder im Herrn an seinem Todestag zu begegnen. Er war zwar mit Medikamenten schon sehr, weil er Krebs hatte, sehr, nicht abgeschossen, aber schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, sag ich mal. Er konnte noch reden, aber ich konnte ihm zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder konnte ich Psalm 23 mit ihm lesen und konnte ihm nochmal versichern, auch durchs Todestal geht Gott mit dir, bis du ihn dann siehst, bis du ihm begegnest. Und in dieser Nacht ist er auch gestorben. Und nach allem, was wir als Menschen beurteilen können, können wir wissen, er ist beim Herrn. Er hat seine Augen hier zugemacht, ist gestorben, aber er hat sie bei Jesus wieder aufgemacht im Himmel. Und dort ist er jetzt. Dort ist seine Seele in ewiger Glückseligkeit. Es ist nicht so, dass Paulus nicht auch die Umstände von dem Tod, dass ihm das nicht Angst, also nicht Sorge bereitet hätte. Aber er wusste, wenn er stirbt, dann ist er direkt beim Herrn. Ein Christ kann das wissen von ganzem Herzen. Sobald ich meine Augen schließe auf der Erde, ich öffne sie im Himmel bei Jesus Christus. Aber einer, der das nicht glaubt, ein Atheist, der geht ins völlig Ungewisse. Kannst du sprechen wie Paulus? Sterben ist dein Gewinn, weil du glaubst, du wirst sicher bei deinem geliebten Heiland sein? Ja, Paulus, er weiß dann schließlich nicht so richtig, was er wählen soll. Leben oder sterben? Aber dann sagt er doch, ich möchte lieber hier bleiben auf der Erde, weil es nötiger ist. Und das bringt uns auch zu diesem dritten Punkt. Das Wirken eines Christen bringt Frucht. Das Wirken eines Christen bringt Frucht, Lebensfrucht. Das sind die Verse ab Vers 22. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Also er musste sich entscheiden, ja, oder er wollte sich entscheiden. Und wenn er entscheiden könnte, wusste er erstmal nicht so, was er wählen sollte. Aber er wählte, ja, das Bleiben auf der Erde, um Frucht zu bringen. Das andere wäre gewesen, er würde sterben und wäre im Himmel beim Herrn. Er musste wählen zwischen zwei guten Dingen. Das war nicht so wie bei David, der gegen Gott gesündigt hatte und dann gab Gott ihm drei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Das waren keine drei guten Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Es war die Entscheidung zwischen Schwert, Hungersnot, ja, oder die Pest im Land. Drei schlechte Sachen zu entscheiden. Aber Paulus hatte hier zwei gute Sachen zum Entscheiden. Und er wollte Frucht bringen. Er wollte hier auf der Erde bleiben, um Frucht der Arbeit zu bringen. Er weiß, das ist nötiger für die Mission, für die Gemeinde. Hast du dich schon mal gefragt, warum der Herr dich noch auf dieser Erde lässt? Warum du noch lebst? Es gibt einen Grund. Es ist nötig. Solange du noch hier auf der Erde lebst, sollst du ein Segen sein für andere. Der große Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert, George Whitefield, er sagte einmal, wir sind unsterblich, bis unsere Arbeit hier auf der Erde getan ist. Solange wir leben, bis das der Herr uns holt, solange sollen wir noch für den Herrn arbeiten und Frucht bringen. Und tatsächlich, Paulus, er wurde nochmal freigelassen. Er kam nochmal aus dem Gefängnis. Er konnte weiter missionieren. Er konnte sogar die Philipper nochmal besuchen. Später wurde er dann inhaftiert und schließlich auch wirklich hingerichtet. Das lesen wir dann in seinen Abschiedsworten. Da weiß er dann auch schon, dass es vorbei ist, dass er nicht mehr freikommt. Während er im Philipperbrief noch schrieb, ich bin gewiss, ich komme noch mal zu euch, da schreibt er im 2. Timotheusbrief im Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ja, er schreibt so, mein Ende ist da. Meine Arbeit ist getan. Jetzt kann ich gehen. Aber solange es noch Arbeit gibt für ihn zu tun, solange bleibt er, solange ist er unsterblich. Was ist unsere Arbeit? Wozu sollen wir denn unsere Lebenszeit gebrauchen? Paulus, ja, weiß, was notwendig ist und wozu er da ist. Es ist, er zitiert es hier, oder er sagt es hier, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Paulus, er will wieder zu den Philippern kommen und er will etwas Konkretes für sie tun. Auf dreifache Weise will er ein Segen für sie sein. Er will einmal ihre Förderung im Glauben. Er möchte, dass sie im Glauben wachsen, dass sie wachsen in der Christusähnlichkeit, in der Liebe, in der Erkenntnis. Er möchte die Christen fördern. Das zweite ist, er möchte Freude im Glauben mehren. Paulus möchte sehen, dass sich die Gläubigen freuen in ihrem Glauben. Ein freudloser Christ, ein griesgrämiger Christ, der nur mit heruntergezogenen Mundwinkeln durch diese Welt läuft, der ist ein Widerspruch in sich selbst. Ein wahrer Christ, er ist ein zutiefst fröhlicher Mensch, ein glücklicher Mensch. Er ist voller Freude, denn er hat Jesus Christus. Wahres Christentum bringt wahre Freude mit sich. Und das will Paulus fördern. Er schreibt dies auch in 2. Korinther 1,24. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer, was? An eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Ja, das ist sein Wunsch, nicht zu herrschen, sondern dass sie sich freuen, weil sie im Glauben feststehen, freuen an Jesus und was uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Und das Dritte ist, wie er ein Segen für sie sein möchte, er möchte, dass sie sich in Jesus Christus rühmen. Er möchte, dass sich die Philipper in Christus rühmen, dass ihr Rühmen überreich werde. Paulus, er möchte ein Werkzeug sein, dass andere sich mehr rühmen in Christus, dass der Ruhm Jesu gemehrt wird im Leben der Gläubigen, ja, dass sie mehr erkennen, wer Jesus Christus ist, was er für ein Retter ist, was er für ein Heiland ist, was er für uns getan hat, dass nicht wir es sind, die irgendwas getan haben, sondern dass er es ist, der in unserem Leben wirksam gewesen ist und ist. Dazu will Paulus gerne auf der Erde bleiben und arbeiten, denn Jesus ist es wert, dass man ihn ehrt. Seht ihr, wie selbstlos Paulus seine Entscheidung trifft? Sein persönlicher Wunsch, seine persönliche Vorliebe wäre es ja, abzuscheiden und bei Christus im Himmel zu sein. Aber er trifft seine Entscheidung für die Gemeinde, für die Gläubigen, um Frucht der Arbeit zu bringen. Es wäre auch verständlich gewesen, wenn er gebetet hätte, Herr, nimm mich jetzt bitte zu dir. In 2. Korinther 11, ihr kennt diese Auflistung, da listet er auf, was ihm alles passiert ist, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen, in Schlägen, in Todesgefahren, oft von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen, 3x bin ich mit der Rute geschlagen, 1x gesteinigt, 3x Schiffbruch erlitten, 1 Tag und Nacht in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem übrige noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Verständlich, oder, wenn Paulus gehen möchte? Er hatte kein einfaches Leben. Wenn er endlich bei seinem geliebten Retter, Jesus Christus, sein möchte, wo kein Leid mehr ist. Aber Paulus, er sucht nicht das Beste für sich selbst. Er sucht das Beste für die anderen. Hier sehen wir, wie Paulus seine Entscheidung trifft. Was ist das Beste für mich? Nein. Was ist das Beste für den Herrn? Was ist das Beste für die anderen? Wie kann ich den Ruhm von Jesus mehren? Was ist nötiger und was ist nützlicher? Paulus praktizierte das, was er predigte. Er war nicht so wie die, von denen er im nächsten Kapitel schreibt in Philipper 2,21, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Viele Menschen suchen nur ihr Bestes, nur das ihre. Paulus war anders. Wenn er Entscheidungen trifft, dann hat er sich die Frage gestellt, was fördert die Sache Jesu am meisten? Was dient der Gemeinde und Mission? Und das war auch das Ziel, die Intention von Ludwig Hofacker. Denn warum sollte er sich sonst mit Schmerzen auf die Kanzel plagen? Er hätte sich ja auch zurückziehen können, das wäre doch allzu verständlich. Er nutzte aber seine Zeit und er wollte seine übrige Zeit nutzen, um dem Herrn zu dienen und ein Segen zu sein für andere. Zum Schluss noch ein paar Anwendungen. Das erste ist, finde Leben in Christus. Hast du geistliches Leben? Hast du Vergebung der Schuld, Himmelsgewissheit? Lass dir Leben schenken durch Christus. Komm heute zu ihm. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und Jesus wird niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt. Das zweite, lass Christus dein Lebensinhalt sein. Ist Christus in deinem Leben lediglich ein Zubehör, ein Anhängsel, eine Begleiterscheinung? Er spielt eigentlich keine Rolle in deinem Alltag? Nein, er verdient mehr. Wenn er wirklich dein Retter und dein Herr ist, dann wird er im Zentrum deines Lebens stehen. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn du wirklich glaubst, dass er für dich gestorben ist, wirst du nicht dann auch für ihn leben? In Galater 2, Vers 20 sagt Paulus diese bekannte Aussage, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, im Glauben, das lebe ich für den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Kannst du das aussprechen? Lebst du für Christus? Gestaltest du dein Leben nach seinen Vorstellungen? Ist Christus die größte Freude in deinem Leben? Ist das erkennbar? Eine dritte Anwendung. Strebe nach dem Ziel, Jesus. Erkenne, wie gut es ist, bei Jesus zu sein. Bei Jesus zu sein ist besser als ein langes Leben auf der Erde. Besser als was man sich nur vorstellen kann. Besser als die Liebe des Lebens zu finden. Besser als zu heiraten. Besser als Kinder zu bekommen. Besser als Kinder aufwachsen zu sehen. Besser als eine Karriere zu haben. Besser als viel Erfolg und Geld und alles, was die Menschen sich wünschen, zu haben. Darum entwickle eine Sehnsucht, ein Heimweh nach Christus, dass du bei ihm sein möchtest, wo er ist. Gewinne Jesus Christus lieber. Das vierte, sei getrost im Sterben. Wenn du Jesus schon lieb gewonnen hast auf der Erde, dann wird auch der Tod ein Gewinn für dich sein und eine Freude und ein Trost, denn du weißt, du brauchst dich nicht zu fürchten, sondern sofort bist du bei deinem geliebten Herrn Jesus Christus. Das heißt aber auch nicht, dass wir nicht trauern dürfen, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn ein Christ stirbt. Paulus tut das in Philipper 2. Dort redet er von Epaphroditus, der fast gestorben wäre. In Philipper 2, Vers 27 sagt er, und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ja, Paulus sagt, wenn dieser Mann Epaphroditus gestorben wäre, wäre er sehr traurig gewesen. Traurigkeit ist in Ordnung, denn Traurigkeit im Sinne von Abschied ist völlig angebracht. Wir verabschieden uns ja von dem geliebten Bruder, der geliebten Schwester für eine gewisse Zeit. Aber während wir ein tränendes Auge des Abschieds haben, müssen wir auch immer ein tränendes Auge der Freude haben, weil wir wissen, diese geliebte Person, die durch Christus gerettet war, sie ist jetzt beim Herrn und es ist weitaus besser für sie. Es ist kein Verlust, wenn diese Person keine Familie mehr haben kann, keine Karriere oder was auch immer. Es ist kein Verlust, denn Jesus Christus ist immer Gewinn. In 1. Thessalonicher 4,13 sagt Paulus, Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, ihr Christen, ihr sollt nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die Welt, wenn jemand stirbt, denn ihr habt eine lebendige Hoffnung. Und es ist weitaus besser, bei Christus zu sein. Sei getrost, wenn du stirbst. Es ist ein großer Gewinn für dich. Sei ein Zeugnis im Leben und im Sterben. Fünftens, gebrauche das Leben, solange du es noch hast. Denke nach, deine Lebenszeit, irgendwann ist sie vorbei. Und das soll wirken, dass du klug wirst, dass du anfängst, dein Leben sinnvoll zu gebrauchen, deine Zeit aktiv bis zu deinem letzten Atemzug. Der Herr kann selbst deine wenigen Jahre, die du noch hast, wenn du alt bist, oder auch wenn du krank bist, oder wenn du viel beschäftigt bist, der Herr kann diese wenigen Jahre, Tage gebrauchen für viele, wie bei Ludwig Hofacker. Verschwende deshalb nicht deine Zeit, sondern verwende sie für den Herrn. Gieß sie aus, deine Lebenszeit, für den, der es wert ist, für Jesus Christus. Sechstens, fälle Entscheidungen zum Wohl der anderen, zur Ehre Gottes und nicht deinen eigenen Vorlieben gemäß. Was Priorität hat in deinem Leben, das Wohl der anderen oder deine eigenen Vorlieben? Der Apostel Paulus, er lehrt uns, dass wir Entscheidungen fällen nach geistlichen Prinzipien zum Wohl der Gemeinde, der Geschwister, zur Ehre Gottes. Und siebtens und letztens, sei ein Förderer der Freude, des Glaubens und des Rühmens in Jesus Christus für deine Geschwister und für die Verlorenen, dass sie gefördert werden, an Jesus Christus zu glauben und ihm anhaltende und ewige Freude in ihm zu finden. Bist du jemand, der anderen dabei hilft, sich mehr an Jesus zu erfreuen, sich mehr in Jesus Christus zu rühmen, noch inniger an ihn zu glauben? Strebe danach, so jemand zu sein. So lasst uns noch beten, dass das, was wir gerade gehört haben, Wirklichkeit wird in unserem Leben, dass wir auch sagen können mit Paulus, Christus ist unser Leben, Sterben ist Gewinn. Und wenn wir leben, dass wir Frucht der Arbeit bringen für andere, zur Freude und Förderung des Glaubens und des Rühmens in Jesus Christus. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für Paulus, was er für ein Vorbild war, dass er sprechen konnte, Christus ist sein Leben. Herr, und auch wir sprechen, Christus ist unser Leben. Was haben wir, was wir nicht von dir empfangen haben? Was haben wir an Gutem, was nicht kommt von dir, dem Vater des Lichts, dem Geber aller guten Gaben? Wir preisen dich dafür, dass du uns das natürliche Leben gegeben hast, aber auch das geistliche Leben. Und auch, dass du uns schon jetzt gesagt hast in deinem Wort, dass du uns ewiges Leben gibst. Ewiges Leben, was niemals aufhört. Nie und nimmer. In alle Ewigkeit werden wir bei dir sein, in deiner Gegenwart und uns an dir erfreuen. Bitte schenk uns, dass wir das immer mehr begreifen, wie kostbar das ist, was du uns für ein Geschenk gemacht hast. Dass wir uns daran erfreuen und dass wir diese Lebenszeit, die du uns gibst, zu deiner Ehre leben, dass wir die Zeit nutzen, dass wir die Gelegenheiten nutzen, die du uns gibst, mit Menschen zu sprechen, in unserer Arbeit, in unserem Alltag, in unserer Familie, mit unseren Freunden, Bekannten, aber auch mit Fremden, mit Verlorenen. Bitte, o Herr, schenk doch, dass wir ein Zeugnis sind für dich. Und Herr, wir bitten dich auch, dass wir, wenn wir an unseren eigenen Tod denken, dass wir uns nicht fürchten, nicht Angst haben davor, sondern dass wir denken, wie Paulus, Sterben ist Gewinn. Sterben ist das unmittelbare Gehen, Hinübergehen in deine Gegenwart. So tröste uns hierdurch. Tröste die, denen wir begegnen, wenn wir selber vielleicht an ein Sterbebett kommen, dass wir Worte des Trostes sprechen können für unsere Geschwister, aber dass wir auch Menschen auf dich hinweisen, auf das ewige Leben, was allein durch Jesus Christus kommt. So segne uns dazu und lass uns für dich wirksam sein und gebrauche du unsere schwachen Worte, gebrauche du unseren schwachen Dienst zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung und zur Freude deiner Kinder im Glauben und zur Förderung. Amen.